Der Titel dieser Predigt, und es ist die siebte im Jona-Zyklus, ist aus meiner Drangsal. Wenden wir uns jetzt dem Gebet des Jona zu, einem Gebet aus tiefer Not, in großer Drangsal, aus einer wahrhaft aussichtslosen Situation, diesem so bemerkenswerten Gebet, in dem nicht eine einzige Bitte vorkommt, sondern nur Lob und Dank. Also da steht in Jona 2, und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Soweit das 2. Kapitel. Aus wenigen hochkonzentrierten Worten besteht dieser gottgehauchte Text. 10 Verse nimmt er ein, von den insgesamt 48 in diesem außergewöhnlichen Buch, das von Gott handelt und von seinem Menschen, der da steht im Dienst des Allerhöchsten, seines Schöpfers und Retters. Das ist die so innige, diese besonders innige Botschaft, die uns dieses Buch vermitteln will. Besonders innig deshalb, weil es uns dabei nur wenige prophetische Worte mitteilt, die aus dem Mund dieses an sich nicht untypischen Dieners Gottes hervorgehen. Nein, es ist hier nicht so, wie das Wort Gottes oft sonst vorgeht, wie bei den umfangreichen Prophezeiungen eines Jesaja, eines Jeremia, eines Hesekiel und all den anderen Propheten bis hin zum Malachi. Worum geht es hier also? Es geht um das Gemüt eines Menschen, den Gott gerufen hat und berufen hat. Wohl geht es auch um Ninive. Dort geht es um 120.000 Menschen in der großen Stadt, deren Bosheit vor Gottes Angesicht gekommen war. Es geht um ihre Verlorenheit und dann um ihre temporär so bemerkenswerte Buße von Mensch und Vieh. Aber davor und danach vermittelt uns der Text dieses Buches hauptsächlich eine Sicht auf das Herz und das Tun eines von Gott berufenen Menschen. Der Prophet Jeremia musste 100 Jahre nach Jona wiederholen, was David und Asaf schon 300 Jahre vorher festhalten durften, und um das geht es hier primär. Indem er sagt, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Und so zeigt uns Gott hier in diesem Buch mit seinen wenigen Versen vieles vom Innenleben eines seiner Diener. Und wenn ich mich hierbei verlassen darf auf Bibelkonkordanz und Bibelprogramm, dann kommt in diesem gesamten Buch das Wort Prophet überhaupt nicht vor. Und nebenbei, das Wort Ninive bedeutet Niederlassung. Dazu später noch. Umso inniger erfahren wir hier also vom ich-geplagten Herzen eines von Gott berufenen Menschen, von seinem Widerwillen und in logischer Folge dann von seinen seelischen Nöten, von seinen Gemütszuständen und im drittletzten Vers dann sogar von seiner aufmüpfigen Antwort an Gott, mit Recht bin ich zornig bis in den Tod. Was also zeigt uns das Wort Gottes hier auf? Was sind wir jetzt gewillt zu hören und zu sehen in dieser Stunde? Wollen wir einen geistlich reichen Menschen in weichen Kleidern vorfinden, wie sie in den Religionsgemeinschaften der Welt zu finden sind, einen Herrn Merkwürden? Oh ja, das ist er. Er ist wahrhaftig merkwürdig. Er ist es merkenswürdig. Und dazu dieses Buch. Wir sehen hier einen Menschen, der nicht zurechtkommt mit seiner Berufung, mit seinem Auftrag. Wir haben einen Gläubigen vor uns, der keine gute Spur hinlegt auf seinem geistlichen Lebensweg. Einen Mann aus Galiläa, den die Schriftgelehrten zu Jesu Zeit wohlweislich verleugnet haben. Er passt nicht in ihr geistliches Prophetenschema. Unser Herr Jesus tut das nicht. Er nimmt Jona her als Zeichen, aber als das einzige Zeichen für sie. Jona selber, der war ein geplagter Mann, seit Gott ihn berufen hatte. Anders als später der Paulus, der wohl seinerseits auch viel Leid erfahren musste im Dienst seines himmlischen Herrn, aber auch von Herzen willig dazu war. Jona dagegen hatte ohne äußeren Einfluss und Druck mit seinen innerlichen Bedenken und Mauern, die er nicht zu überspringen gewillt war, mit seinem Gott seine Probleme. Wer mit aufmerksamen Herzen die Bibel studieren will, den lässt Gott ähnliche Züge sogar bei Abraham finden und bei Mose und Elia, auch bei David. Sie alle glaubten und sie waren geplagt, wie es Gott den Schreiber des 116. Psalms ausdrücken lässt. Ich habe geglaubt, darum rede ich, ich wurde aber sehr gebeugt. Und falls wir nicht weiterhin Gott und uns selber anlügen wollen, werden wir die größte Misere bei uns selber zugeben müssen in unserer geistlichen Nachfolge, in unserem Alltag. Und wenn nicht, dann gnade uns Gott, uns ichliebigen, stolzen Heuchlern. Unser Herr Jesus sagt in Lukas 16, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts in ihrem Geschlecht. Das ist ein geistliches Naturgesetz. Und dabei geht es nicht um handwerkliches Ungeschick oder kognitive Leistung, die zu erbringen wäre, sondern es geht um unser Verhalten auf dem Weg dem Lamme nach. Aber wer glaubt das? Wir kommen uns doch schon deshalb klug vor, weil wir uns sagen, dass wir das Evangelium angenommen haben, nicht wahr? Wir wähnen uns als die Ehrlichen, die Dienstwilligen und die zum Guten Gerüsteten. Die Gottlosen, die sind draußen. Und drinnen sind wir, nicht wahr? Aber wenn der Herr uns einen unangenehmen Menschen ins Leben stellt, ein böses Wort, wie wir meinen, einen unguten Ehepartner oder Schlimmeres noch, eine langjährige missliche Situation, eine gesellschaftliche Niederlage und ein vermindert gutes Ansehen vor den Menschen und auch in der christlichen Gemeinschaft, eine unerwünschte Krankheit, ein bleibendes Leiden, ein dauernd aufmüpfiges Kind, dann ist schnell vergessen, dass uns der Platzierer bei alledem nicht zum Zorn platziert hat, wie 1. Thessalonicher 5, 9 sagt, nicht wahr? Dann suchen wir die Schuld, aber wir suchen nicht sofort nur den Herrn und sind dankbar für alles, was er uns widerfahren lässt. Wenn es nicht nach unseren geistlichen Wünschen und Vorstellungen geht, dann spinnen wir vor uns hin, schlagen um uns, ziehen uns zurück, lecken die vermeintlichen Wunden und hegen keineswegs mehr den Gedanken, dass uns als seinen Kindern das alles zum Besten dient, wie Gottes Wort sagt, zu denen, die er erzieht und bei denen er ständig Herz und Nieren prüft, damit sie nicht mitsamt der Welt verloren gehen. Und deshalb gibt es nirgends so auffallend Geistesgestörte wie in der Christenheit. Jawohl, Geistesgestörte. Denn wo unser einer beginnt, wieder und weiter im Eigensinn zu leben und zu handeln, zu denken und zu wünschen und zu jammern und zu klagen, statt dankbar in Christus zu bleiben unter der Leitung des Heiligen Geistes, da muss man von einem geistlich Gestörten sprechen, oder? Wo meine Gedanken wegtendieren von Christus und ich mich wieder auf mich selber konzentriere, wo ich in mich hineinschaue und auf meine Möglichkeiten, auf meinen vermeintlichen Verlust und Schaden, auch im geistlichen Miteinander, statt auf Christus, da muss ich mich im Sinn des Wortes Gottes, im Sinn des Evangeliums von Christus, als geistlich Gestörten betrachten, im wahrsten Sinn des Wortes. Und von daher bin ich dem Untergang geweiht, soweit es mich betrifft, wenn nicht der Herr eingreift. Denn nur bei denen, die Gott mit ganz ernsthaften Herzensprüfungen zu nichts gemacht hat, wird man ja wirklichen Glauben finden. Und Gott greift ein. Denn Jona ist nicht für immer untergegangen. Das ist einer dieser bemerkenswerten Aspekte in seinem Buch und das macht es auch so berühmt, dass es in jeder Kinderbibel einen besonderen Platz einnimmt. Nur denkt kaum einer darüber nach, wie sehr dieses Buch uns selber aufs Korn nimmt. Jona war in Gefahr, unterzugehen. Das schon. Aber wir wissen, was dann geschah. Und der Herr, nämlich der Herr, sandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Das ist ein schrecklicher Zustand. Eine äußerst unangenehme und vor allem unerwünschte Lage, aber zu seinem Heil. Eine von Gott herbeigeführte Rettungsarche für seinen in sich verlorenen Diener. Eine drastische Rettungsaktion für seine Seele, aber hochwirksam. Als ich am vergangenen Sonntag und auch am Montag noch nicht gewusst habe, was ich hier heute zu euch zu sagen hätte, und ich halte mich nicht dafür geeignet zu sein zum Predigen, ganz im Gegenteil, aber es soll wohl so sein eine Zeit lang, da habe ich in der Nacht auf Dienstag plötzlich starke Schmerzen in der Brust verspürt. War es das Herz? Er strahlte aber Gott sei Dank nichts aus in den linken Arm, die Lunge. Nein, atmen konnte ich ja gut, aber starke Schmerzen waren da, hoch oben im Brustraum bis in den Rücken. Das Liegen wurde unangenehm. Also auf mit dir. Es war knapp vor 2 Uhr nachts. Blutdruck messen, nicht arg, nur leicht erhöht, die Schmerzen aber hörten nicht auf. Also rüber ins Zimmer und hinknien vor dem Herrn. Sind das die besten Nachtstunden im Gebet für die anderen, für die Glaubensgeschwister, vornehmlich für die Leidenden im Sinne von Jakobus 5,16, wo steht, betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Aber nichts für mich mehr wollen, nur dankbar sein. Als ich am Dienstagmorgen aufgewacht bin, war mir schlagartig klar, dass der Herr durch die Schmerzen geredet hat zu mir. Die waren ja jetzt weg und ich wusste, was heute dran ist. Warum? Das weiß ich nicht. Von mir aus hätte ich euch nicht mit einer weiteren Predigt über das Buch Jona behelligen wollen, aber nun ist es halt so. Wenn der Herr anfängt, mit uns zu reden, dann wird's Gott sei Dank ernst. Dann relativiert sich alles, was wir denken, was wir wünschen und was wir wollen, auch was wir befürchten. Und wie man dem Buch Jona entnehmen kann, der Herr bringt uns zurecht. Er holt und bringt uns zurück von mancher Flucht, er weist uns in die Schranken und er lässt uns wieder aufs Wort merken, nicht selten durch enorme Drangsal. So steht's in Jesaja 28 in der Luther-Version. Denn die Anfechtung, die Bedrängnis bringt uns zurück in die Arme unseres Erbarmers. Wir sind ja sein Lohn. Der Lohn unseres Herrn, auf den er sehr wohl Acht gibt, wie er sagt, siehe, Gott, der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Albert Knapp hat in dem Lied, das ich am liebsten singe, geschrieben, wie er dürsten drang um meine Seele, damit sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle. Ja, wir gehören dem Herrn Jesus Christus, wir sind Leibeigene des Sohnes, des lebendigen Gottes und wir sind Teil seines Lohnes, den er sich so teuer erworben hat. Und dieser Lohn des Herrn, der hat seit jeher immer wieder mit Bedrängnis zu tun gehabt und das hat seinen guten Grund. Und zwar zuallererst in seiner, in Jesu Bedrängnis, was er in Gethsemane sein Haupt zur Erde geneigt hat, um unsertwillen, nachdem er gesagt hat, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, musste dann nicht in diesem Moment dieses Wort, diese Situation des zutiefst gebeugten Schöpfers das gesamte Weltall erschüttern, mitsamt allen Heilszeiten, diese größte Betrübnis, die das Universum und die Erdgeschichte, dass Gott die Engel und die damals anwesenden Menschen gesehen haben, geliebte Kinder Gottes, in den Händen dessen, der dort in der tiefsten Betrübnis auf die Erde niedergefallen ist, befinden wir uns, ihr und ich, und das heute und auch morgen und in jeder kommenden Bedrängnis und dann in der kommenden Herrlichkeit. Zwei einschlägige Worte aus den gottgehauchten Lehrbriefen des Paulus dazu, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Soweit der Römerbrief und der zweite Korintherbrief. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Dass du und ich ihm zu seinem Lohn nicht fehlen, was hat ihn das gekostet? Und was kostet es noch? Im Philipperbrief steht, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Und damit weiter im Text, wo wir das dankbare Gebet des Jona aus tiefster Bedrängnis vernehmen. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Aus meiner Drangsal rief ich zu dir. Stünde dieser Text im Neuen Testament, dann hätten wir hier wohl das griechische Wort für Bedrängnis stehen, Klipsis, und das bedeutet Druck. Bedrückung, Bedrängnis, Drangsal, Trübsal, bis hin zu Angst, diesem heute allgegenwärtigen Wortgespenst, das auch vom Begriff eng herkommt. Und deshalb noch ein klärendes Wort zu dem, was jetzt hier folgen wird. Wir dürfen die alttestamentarischen Texte nicht einfach vergeistlichen, also geistlich herüberdeuten in unser Glaubensleben, wie es der Schwarmgeist und die Charismatik tut, wo es der Gang und Gäbe ist. Wir sind nicht Moab, zu dem Gott spricht in den prophetischen Büchern. Wir befinden uns weder in Massa noch im Meriba noch im historischen Babylon. Für uns gilt auch nicht der Zehnte gesetzmäßig. Und uns hat kein Mensch zu sagen, so spricht der Herr, wie es in entsprechenden Kreisen gehandhabt wird. Freilich sind uns die alttestamentlichen Texte zum Vorbild geschrieben, aber wir dürfen sie nicht eins zu eins geistlich für uns anwenden, dürfen nicht für uns übernehmen, was dort im geografischen und historischen Geschehen von bestimmten Völkern aufgezeigt wird und ihnen prophezeit wird. Im ersten Lehrbrief an die Korinther ist uns gesagt, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Was aber das real momentane Geschehen um uns herum betrifft, da kommt ja bei manchen bedrückende Angst auf. Und die vielfachen Befürchtungen, die spalten seit einiger Zeit auch nicht wenige christliche Gemeinschaften, die sich in früheren Tagen noch einer trauten Einheit erfreut haben untereinander, nicht wahr? Und das Buch des Jona bietet uns da einen gewissen Anschauungsunterricht, speziell für die Zeiten der Bedrückung, wie sie jetzt vermehrt auf uns zukommen werden. Und so haben wir hier bei Jona ein Tier aus dem Meer vor uns, das den Gläubigen überwältigt. Und da ist ein Gedanke an die Offenbarung nicht so weit hergeholt, weil auch dort die Situation von der Absicht her ähnlich anmutet, wobei aber keine unserer Notlagen Gott jemals entgleiten wird. Da steht in Offenbarung 13,7, und es wurde ihm, dem Tier aus dem Meer, gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und später im 17. Kapitel erscheint ein anderes, ein scharlachrotes Tier, auf dem die Frau sitzt. Die nach außen hin imposante Frau, die ist dort oben auf, so als ob sie das Tier beherrscht. Hier aber wird der von Gott therapierte Jona von diesem Tier aus dem Meer eine Zeit lang verschluckt, das heißt auch überwältigt. Aber er wird hindurch gerettet, wie wir wissen. Und so steht der so tief durchgeschleuste als ein Garant der rettenden Gnade Gottes vor uns. Die Frau aber dort auf dem Tier ist oben auf und damit entsteht der Eindruck, dass sie das Tier beherrscht, auf dem sie sitzt, und das Wort Gottes sagt dazu, die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht, und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. So Offenbarung 17, 4 bis 6. Und so war Jona seinerseits in dem Tier und war von dem Tier überwältigt, war der Situation im Tier, aber im Grunde dabei nur dem Herrn ausgeliefert. Und das ist der Gegensatz zwischen der Welt und dem geistlich Armen vor Gott. Das ist der Unterschied zwischen der Weltmacht und ihrem bösen Gehabe und Gottes Macht und guten Tun an den Seinen. Und da ist unser Glaube festgemacht. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. So steht es in Offenbarung 14. Wir gehen jetzt in eine Zeit, besser gesagt, wir befinden uns schon geraume Zeit in einer progressiven Gottlosigkeit. In einer Zeit, wo der Mensch sich ausschließlich als das Maß aller Dinge profiliert, wie wir das täglich in den öffentlich-rechtlichen Medien präsentiert bekommen, soweit wir sie in Anspruch nehmen. Der Mensch kümmert sich ums Wetter und um dessen Veränderungen. So meint er jedenfalls der Mensch. Das Klima will er ändern, also den Durchschnitt des Wetters der letzten 30 Jahre, das ist das Klima, das zu verändern, wähnt er sich imstande. Der Mensch bestimmt, welche und wie viele Kinder im Mutterleib überleben. Der Mensch inszeniert Planspiele für Epidemien und für die Nahrungsmittelkrisen, die er herbeizuführen gedenkt im laufenden Jahrzehnt, so gespielt im Jahr 2015 in Washington D.C. Der Mensch wird dazu auch die Versorgungsketten unterbrechen. Der Mensch plant weitere herbeizuführende virale Pandemien und Lockdowns. Der Mensch plant eine immer intensivere Digitalisierung, global und lokal, um die Menschen beherrschen und kognitiv lähmen und verdummen zu können. Der Mensch plant, das All zu erobern, und dem Menschen schwebt auch eine mittelstandsleere Menschheit vor, um seine politischen Ziele baldigst zu erreichen und vieles andere mehr. Dem Menschen geht es, wie er sagt, um jedes einzelne Leben. Gleichzeitig verhindert er in Österreich circa zum Beispiel 80.000 notwendige Operationen und der Suizid steigt auch stark an. Dem Menschen geht es um das Wohl seiner Mitmenschen, sagt er, aber im selben Atemzug würgt er ihnen jede Lebensfreude ab bis zum Stillstand. Und das ist des Teufels erprobte Methode. Mit einem Wort, der größenwahnsinnige Mensch hat sich total von Gott losgelöst. Da strebt er an mit seinem Genderwahnsinn, mit seiner Genmanipulation, in der Politik, im Welteinheitsgedanken, in der Welteinheitsreligion, im kommenden Währungs- und Ernährungsbelangen. Der Mensch und nichts als der Mensch. Und es lehrt uns schon geraume Zeit das Fürchten. Und das nutzt er umso mehr, der Mensch. Und so sind nun viele Menschen schon sehr verunsichert. Und wie immer in solchen Zeiten beginnt der Mensch dann seine Mitmenschen zu verraten und anzuschwärzen. Die Liebe, selbst die scheinheilige Liebe, wird in vielen erkalten, das ist sicher. Warum? Weil der Herr das vorausgesagt hat für diese und die kommenden Tage, zum Beispiel Matthäus 24, und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und wir stehen jetzt seit Monaten einem gewaltigen globalen Lügengebäude gegenüber, das weiter über unser hiesiges Dasein zu bestimmen plant und noch etliches Üble mit uns vorhat. Sinngemäß kann es daher in irdischer Hinsicht nur noch ärger werden. Es wäre aber auch nicht besser geworden in dem Zustand, den die Menschen in den letzten Jahren davor schon herbeigeführt haben. Jetzt aber sind viele frühere Auswüchse sehr erschwert worden, das ungehemmte Reisen zum Beispiel und die exzessiv arrogante Gier nach weiter maßlosem Wohlstand, das ist nur mehr wenigen Milliardären möglich. Und jetzt zeigt endlich auch der fatale Humanismus mehr und mehr sein tödliches Grinsen. Die möchtegern Gutmenschen entpuppen sich als die ärgsten Volksfeinde und manch bereits umgesetzte grüne Pläne als die schädlichsten Entwicklungen überhaupt. Und einmal mehr entpuppen sich die christlichen Großkirchen als die schlimmsten Verräter des guten Evangeliums. Unaufgefordert sind sie zu willfährigen Handlangern der diabolischen Weltbeherrscher geworden. Gut wird für böse erklärt und böses für gut und mehr wird alles pervertiert auf allen nur möglichen Gebieten. Das Weltmeer braust über uns, so musste Jesaja es schon prophezeien. Und er sagt weiter, und wenn man das Land ansieht, siehe, es ist finster vor Angst. Gespenstisch steht das linke Gedankengut der Allgemeinvergesellschaftung vor uns. Und auch können und wollen wir nicht verstehen, wieso die Regierungen jetzt mit Geldern um sich werfen, als gäbe es kein Morgen mehr. Und das bei der sich ständig steigernden Arbeitslosigkeit und dem gigantisch sozialen Schuldenberg. Vielleicht geschieht das alles ja im Hinblick auf das angedachte Weltschuldenrückzahlungsprogramm, wo dann allen alle Schulden erlassen werden sollen, insofern sie sich nicht dem Gesundheitspass und dem Impfplan widersetzen, der da kommen soll. Wenn aber doch, dann wird man sie und uns als allgemeine Gesundheitsgefährder bezeichnen und sie werden isoliert werden in eigens dafür gebaute Einrichtungen, ähnlich wie China das schon vorbildhaft praktiziert. Und man sieht ja schon das Militär vermehrt im Inlandeinsatz. Sind es Verschwörungstheorien? Fake News? Ja, wer da mag, der soll seinen Kopf weiter in den Treibsand stecken. Die Frau auf dem Tier, die wird sich berauschen, wie Gottes Wort sagt, und sie hat viele Möglichkeiten dazu. Die Angst und Verunsicherung wird jedenfalls nicht weniger werden auf Erden zum Ende hin. Unser Herr Jesus sagt deshalb zu den Seinen in Johannes 16, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In mir, sagt der Herr, denn ich habe überwunden. Und ja, es wird sehr dick kommen, aber in alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, sagt uns der Römerbrief. Warum aber geht durch viele christliche Glaubensgemeinschaften jetzt eine Spaltung, was die Sicht der Maßnahmen dieser Welt und ihrer Regierungen betrifft? Verstehen es wirklich nur die Verständigen, wie es heißt im Buch Daniel? Wenden wir uns jetzt nach all diesen Gedanken wieder dem zutiefst verängstigten Jona zu und steigen wir ein in eine der wunderbarsten und hilfreichsten Passagen des Wortes Gottes. Ich wiederhole diesen Vers von vorher. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Verinnerlichen wir dieses Wort, ob unserer heutigen Situation in immer stärker brausenden Völkermeer, die wir schier verschlungen sind von dem ungeheuren Medienmonster Corona, das doch nur ein Vorbote ist von dem, was noch kommen soll. Christus, der unser Herr und unser Leben ist und der weiß, dass wir von uns aus untüchtig sind zum Leben, ruft uns ein Wort des Trostes und der Hoffnung zu, das über 300 Mal in unserer Bibel steht, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch bis an das Ende der Tage. Schauen wir also nicht auf uns, fürchten wir nicht die Umstände, dienen wir nicht dem Nichtigen, heben wir vielmehr die Augen auf, gerade dann, wenn es finster wird. Denn was macht Jona? Der einst so fluchtorientierte Gottesmensch stürzt in seiner unheimlichen, dunklen Bedrängnisstätte. Er macht das einzig Richtige, das steht in diesem Vers, und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich aus dem Schoß des Totenreiches. Da schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Und dieser Satz sollte an die Wand unseres Herzens geschrieben, auf uns wirken. Sollte das Rezept werden für himmlisches Atemholen in irdischer Bedrängnis. Denn wenn wir genau aufgepasst haben, dann haben wir erkannt, wie Jona hier vorgeht. Er zitiert in diesem Gebet sein vorheriges Gebet zu dem Herrn, seinem Gott, wie er ihn aus der Tiefe des Meeres angerufen hatte und er ihn erhört hat, wie er aus dem Schoß des Totenreichs geschrien hat, und auf einmal verwendet er das Du. Du hörtest meine Stimme. Seht euch das doch zu Hause noch einmal Wort für Wort an. Jona verwendet hier die Worte betete, sprach zu dem Herrn, seinem Gott, rief in der Drangsal zu dem Herrn, schrie aus dem Schoß des Totenreichs und dann wechselte er zum Du. Du hörtest meine Stimme. Aus dem Schoß des Totenreichs. Na, wie hoch waren denn heute die von den Medien uns übermittelten Zahlen für die, falls sie für uns von Interesse waren? Das Tal der Todesschatten, das finstere Tal, das ist ja nicht der Tod an sich, es ist nur das Tal der Schatten des Todes, das zu durchwandern ist, wie Psalm 23 es beschreibt. Und Jona schreit aus dem Schoß des Todesreiches. Aber Tote, die schreien nicht mehr. Er aber schreit zu Gott. Was er da empfindet, ist der Durchgang durch ein schreckliches Stadium, durch das er aber mit Gottes Hilfe hindurch gerettet wird. Vielleicht hatten wir uns in guten Jahren der Illusion hingegeben, dass wir es uns hier auf Erden gemütlich einzurichten vermögen und auch einmal in unserem schönen Nest zu verscheiden und wohlfühlend heimzugehen, so wie es Hiob ging, der dabei fehlging in Gedanken früherer Tage. Jemand schrieb einmal ganz treffend an uns, seine Mitchristen, wir sind unterwegs, wir sind Pilger. Und wer richtet sich schon häuslich ein in einem Autobus? Aus meiner Drangsal rief ich, aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich, berichtet Jona, und er beendet beide Aussagen mit, er, Gott, er hörte mich, er hörte meine Stimme. Und dann setzt er die rechte Ansicht vor sein Herz, die da lautet, ich stehe in allem, allein nur dir gegenüber, du mein Herr. Und erst recht auch wir, die wir Christus gehören, du. Das ist sein Halt und Trost, du. Du, nicht ich, nicht der Satan, nicht die Welt, nicht Vitamin B, nicht irgendwer, du. Denn du, sagt er, hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Hören wir die Rettung, hören wir das Heil von Anfang an heraus? Haben wir Ohren, um das zu hören? Jona lässt den drohenden Elementen um ihn herum keinen Raum. Er geht über sie, als Gottes Werkzeug, das sie für ihn sind. Er geht über sie hinaus, geht hin zum Schöpfer des Himmels und der Erde, den er vor den Schiffsleuten als solchen bekannt hatte. Er sagt, du hattest mich in die Tiefe geschleudert und deine Wogen und Wellen gingen über mich. Er stellt alles Gott anheim, befiehlt alles in Gottes Hände, in all seiner Bedrängnis. Er leugnet seine Schuld nicht, die er angehäuft hatte durch sein Weglaufen, durch sein Vergraben des Talents, das er erhalten hatte und wer weiß, was da noch alles war. Er weiß, was das bedeutet hat und er gesteht auch seine Gedanken ein dazu, aber er bringt ein Wort mit hinein, das vor ihm auch Asaf zu seinem Heil gebraucht hatte, dieses wunderbare Wort der rechten Buße, dennoch. Asaf sagte seinerseits, dennoch bleibe ich stets an dir. Und Jona? Das Wort sagt nicht, er betete im Bauch des Fisches, sondern es sagt, Jona betete aus dem Bauch des Fisches heraus, hin zu Gott in seinem Licht. Heraus aus dem finstern Bauch der Umstände des Schicksals, im wahrsten Sinn des Wortes, das ihn verschlungen hatte, da sagt er, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Wohin? Auf mein Gefängnis? Auf meine Schwierigkeiten? Auf die Umstände? Nein, ich will fortfahren, ich will weiterhin nicht aufhören, nach dir Ausschau zu halten, will nicht ablassen, dich zu suchen, dich alleine. Das steht im Vers 5, und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Kinder, das ist so wichtig. Jona agiert hier wie die Syrophönizierin, die von Jesus so gelobt wurde. Erstens, alles aus der Hand unseres Herrn Jesus zu nehmen, alles. Und niemanden anderen gegenüberzustehen als ihm, egal was geschieht. Auch wenn eigene Schuld verbunden ist mit unserem momentanen Zustand. Ja, wie wollten wir denn anders leben können? Und zweitens, unentwegt hinschauen auf ihn, der uns alles ist. Hoffnung, Leben, Weisheit und Rettung und was sonst vonnöten ist. Gott will noch hinzutun, wenn etwas vonnöten wäre. Und Jona ist nicht untergegangen, denn der allmächtige Herr wollte ihn nicht untergehen lassen. Aber es hat so ausgesehen, als würde er, als wäre er untergegangen. Hören wir dazu den nächsten Vers in seinem Gebet. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Die Tiefe umgab mich. Auch wenn ich da an William Cowper denke, den oft so verzweifelten Mann Gottes, und immer wenn ich sein Lied mit Glaubensgeschwistern singen darf, es ist ein Born, das heiliges Blut für arme Sünder quält. Und dann kommt die Stelle, er macht auch meinen Schaden gut. Und da jubelt mein Herz beim Singen, denn da gehöre ich hin. Schaden? Gut. Der Herr sein Blut. Ob auch meine Mitmenschen das verstehen? Ob sie dem zustimmen können? Ich stehe allein meinem Herrn gegenüber, der gekommen ist, des Vaters Willen zu erfüllen, auch für mich, auch für dich. Und sein Gebot heißt ewiges Leben. Und auch wenn alle Grundfesten um uns herum wanken, wenn dich und mich und uns alle verlassen würden, wie auch gläubige Menschen so oft zu tun pflegten mit den an Christus hängenden aller Zeiten, und ach, was ist da alles Schreckliches geschehen. Aber deshalb nur nicht mehr hängen an mir, nicht hängen an meinen Gedanken, an meinem Glauben, da gehe ich unter, da versumpfe ich, da gehe ich ein. Und Jona spricht das alles bewusst aus. Er leugnet nicht die Umstände, aber er weiß, wie Hiob, als der Letzte, als der Schlussstein, als das Omega, wirst du dich, mein Herr, über dem Staub erheben, aus dem ich gemacht bin. Ich weiß, dass du lebst und darum lebe auch ich. Und ich werde leben, um deinetwillen. Für wie viele von uns ist die Erde verriegelt hinter uns? Die Chancen sind vorbei, wie es scheint. Denken wir an Lazarus, der gestorben ist, und seine Schwestern sagten zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen? Ja, aber was hat es ausgemacht, ihr Wort zur Situation? Er, Jesus, er hatte den Lazarus nicht verlassen, er hat ihn nicht versäumt, wie er zu tun pflegt, denen, die ihn lieben. Und so kann Jona auch sinngemäß sagen, dort im Bauch seines Schicksals, du führst hinunter und ich danke dir dafür. Und du führst herauf, und ich juble über dich und über deine Rettung. Zu den Gründen der Berge, sagt er, sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Gedachte er, der Jona, auch damals an den Herrn, als er die Flucht gewählt hat? Mag sein, muss wohl sein. Es ist uns ja allen unmöglich, nicht an ihn zu gedenken, auch in unseren sündigen Momenten, auch im Eigensinn. Sie ist da, die stille, sanfte Stimme. Nur wir haben ihr oft unser inneres Ohr entzogen. Aber sie war da und sie ist jetzt da. Sie ist da in Trübsal und Angst, wie auch in Hochmut und Stolz unsererseits. Und sein Arm ist nicht zu kurz, um zu helfen. Aber wir sind schwerhörig geworden auf unseren eigenen Wegen. Und erst wenn der Herr dann den Tonfall wechselt, dann geht es uns unter die Haut. Dann wechselt die Szene im Herzen. Und wie gut tut dann die Umkehr, wenn die Seele schon am Verschmachten ist. Wie schwinden da die zuvor erstrebten Dinge, die wir an uns reißen wollten, die wir festhalten wollten wie einen Raub. Wie dringt da der Gestank des selbstgewählten Wegs in unsere Seele. Ach, der verlorene Sohn. Ist die Bibel und ist deine Geschichte nicht voll von solcher Belehrung? Hör dir nur den Jona, die Taube, die sich erneut birgt in dem Felsen, dem sie nachfolgen sollte, der aber ihr stets nachgefolgt ist auf all ihren Um- und Ab- und Irrwegen. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Erwider das Du. Zu dir. Heben wir doch unsere Augen auf, lassen wir sie gerichtet auf den, der uns hineinführt in die vor uns liegende Zeit, der uns durchführen wird durch dieses Vorletzte, der uns durchbringen wird in das Endziel bei ihm. Lassen wir die Nichtigkeiten fahren. Lassen wir das für die Ewigkeit Unwesentliche. Es bringt uns und unsere Lieben ja doch nichts als lauter Herzeleid. Denn, so lehrt uns der nächste Gebetsschrei aus dem Bauch des Fisches heraus, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ein Wort, das enorm viel Spielraum für die Sünde zulässt. Für die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, wie Christus in Johannes 16 betont, sondern dass sie ihr Vertrauen und ihre Vorliebe auf anderes setzen, gesetzt haben und setzen werden, was sich im Hinblick auf die zu erwartenden Bedrängnisse schon heute als fatal erweist. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren, sagt Jesus. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Behalten wir das Wort im Herzen, vor allem wir in dieser heutigen Zeit, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Sie verlassen den, der aus Überzeugung uns Gnade darreicht, um des Werkes seines Sohnes willen. Das bedeutet, dass er uns geliebte Kindschaft, Durchhilfe, Leben und volles Genüge in unsere Herzen gibt, der versprochen hat, uns zu tragen, zu heben und zu erretten, in dessen Hand, unter dessen Flügeln wir uns befinden und der uns mit seinen Augen leiten will und wird. Aber die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Und im selben Satz noch fährt Jona fort und erhebt weiter an mit den Worten, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und wer von uns kennt nicht das Wort, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Gott loben, sagte einst ein kluger Mann, Gott loben, das ist unser Amt. Welcher irdische Vater würde nicht das Leid seines Kindes nach Kräften vermindern, ja auf sich selbst nehmen, wenn ihm sein Kind schon im Vorfeld dankt und ihn lobt? Und wie viel mehr unser himmlischer Vater, ohne den wir nicht in die künftige Zeit und nicht in die Ewigkeit gehen werden, zumal er die Übernahme unserer Drangsal schon bewiesen hat, indem er seinen Sohn gesandt hat, der unsere Leiden auf sich genommen hat. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Aber hier steht ja noch ein Wort des Jona. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Was denken wir, mag das heißen für uns? Haben wir denn etwas gelobt? Ja, wir sind sogar verlobt. Wir stehen mit unserem Herrn im Ehebund. Wir haben das in der letzten Predigt von der auserwählten Herrin angesprochen. Unser deutsches Wort Glaube kommt ja nicht von Fürwahrhalten, sondern vom Geloben, vom Verloben, vom Fürguthalten im ursprünglichen Sinn von Lieb. Also ja, wir haben etwas gelobt und wir tun gut daran zu bezahlen, was wir gelobt haben. Lass dir von Gott zeigen, was das für dich bedeutet an Herrlichkeit. Und dann folgt hier bei Jona, wie auch bei uns, das, was Gott von Anfang an vorhatte. Nur wir denken oft vor lauter Missmut und Arbeit und Sorgen nicht daran, dass er Gedanken des Friedens hat mit uns und nicht des Leides. Als da steht, und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Der Herr will nicht, dass wir aufgefressen bleiben von dem, was uns so gefangen gehalten hat. Freilich waren und sind zu allen Zeiten die Tage schwer für die Seinen auf Erden, ob unter römischen Gottkaisern, unter dem kommunistischen Regime in Russland oder in China, in Nordvietnam, unter dem Nationalsozialismus. Und wenn er uns gesagt hat, dass die Frau auf dem scharlachroten Tier trunken ist vom Blut der Heiligen, dann kommt etwas auf uns zu, das wir nicht aushalten werden in eigener Kraft. Etwas, dem wir uns nicht entwinden können werden als Verehrer nichtiger Götzen. Es wird ernst werden, sehr ernst. Aber wir werden nicht im Vorletzten stecken bleiben, denn erstens leben wir vom Ende her Und das gute Ende ist das Reich des Vaters für uns, das der Herr uns bescheren wird. Und zweitens, er wird uns nicht verlassen noch versäumen. Und sein Becher, den er uns reicht, der wird überfließend sein und bleiben, spürbar am meisten in den schwersten Tagen. Glaubst du das? Dann geh getrost weiter hinan, bleib in der Treue deines Herrn bis zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Amen.